Der Gottesdienst an diesem Tag war geprägt von einer langen und geheimnisvollen Liturgie. Im Radio lief nur klassische, schwere Musik. Und im Fernsehen die Schwarz-Weiß-Verfilmung vom ersten Evangelium Matthäus des italienischen Regisseurs Piero Paolo Pasolini. Da war ich ungefähr 10 Jahre alt. Mit 19 habe ich zum ersten Mal eine Baptistengemeinde kennengelernt. Ich hörte zum ersten Mal, dass man eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben kann. Das war mir neu. Mit 20 wurde ich in dieser Gemeinde getauft. Mit 21 habe ich in dieser Gemeinde geheiratet. Danach folgte eine lange Zeit der Mitarbeit in verschiedenen Gruppen, Hauskreisen und in der Gemeindeleitung. Somit gehöre ich in dieser Gemeinde in diesem Jahr bereits 47 Jahre an. In den letzten Jahren habe ich mich gefragt, was ist hängen geblieben von der Begeisterung, Jesus nachzufolgen? Was ist für mich das Wesentliche im Glauben an Jesus Christus? Dabei bin ich auf einen Text von Pastor Fritz Wiedemann gestoßen, der eine Begebenheit im Johannesevangelium schildert, die man auf den ersten Blick nicht mit Karfreitag verbindet. Diese Geschichte durchlebe ich immer wieder neu und sie berührt mich zutiefst. Die Gedanken von Fritz Wiedemann habe ich mit eigenen Erfahrungen ergänzt. Johannes Kapitel 8, Abvers 3. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu ihr: Meister, diese Frau wurde beim Ehebruch ertappt. Mose hat uns im Gesetz vorgeschrieben, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Mit diesen Worten wollten sie ihn auf die Probe stellen, um einen Grund zu haben, ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie hartnäckig weiterfragten, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe als erster einen Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie das gehört hatten, ging einer nach dem anderen fort, zuerst die Ältesten. Jesus blieb allein zurück mit der Frau, die noch in der Mitte stand. Er richtete sich auf und sagte zu ihr: Frau, wo sind Sie geblieben? Hat sich keiner verurteilt? Sie antwortete: Keiner, Herr. Da sagte Jesus zu ihr: Auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Hier wird eine Begebenheit erzählt, der man sich nicht entziehen kann, wo man nicht unbeteiligt bleiben kann. Die fromme Autorität hat zugegriffen. Die Schriftgelehrten und Pharisäer und die religiösen Führer sind fündig geworden. Sie haben eine Frau beim Ehebruch ertappt, in flagranti. Und so schleppt man diese Frau zu Jesus. Er soll jetzt das Urteil fällen, was mit ihr passieren soll. Man fragt unwillkürlich: Da fehlt doch einer. Wo ist der dazugehörige Partner, mit dem sie Ehebruch begangen hat? Hat er sich im letzten Moment aus dem Staub gemacht? Hätte er nicht zu seiner Schuld stehen müssen? Lieber Mann, wo bist du? Warum stehst du nicht zu deiner Tat? Könnte es sein, dass gerade hier eine Schwachstelle bei uns Männern liegt? Fällt es vielleicht Männern schwerer, der Wahrheit ins Gesicht zu schauen, der Wahrheit über sich selbst und dazu zu stehen, vor Gott dazu zu stehen? Haben Männer schneller Angst, ihr Gesicht zu verlieren? Sind Frauen oft ehrlicher gegenüber sich selbst? Stehen mutiger und demütiger zu ihrer Schuld. Und weil sie das tun, erleben sie ganz Großes mit Gott. Wie mag der dazugehörige Ehebrecher mit seiner Schuld weitergelebt haben? Er ist nach Hause gegangen. Hat er vor seinen Freunden damit geprotzt, was ihm da gelungen ist? Hat er ein schlechtes Gewissen? Beides wird ihm schaden. Du hast nicht erkannt, was dich groß machen könnte, wenn du jetzt auch vor Jesus stehen würdest. Für die Ankläger war es egal, wen sie vor Jesus schleppten. Ihnen ging es in Wirklichkeit um Jesus und ihm wollen sie eine Falle stellen. Es soll endlich Karfreitag werden. Es soll endlich der Tag kommen. Und dazu benötigen sie den entsprechenden Anlass, dass man diesen Jesus endlich aus der Welt schafft. Und so bauen sie eine scheinbar kluge Falle auf. Spricht Jesus diese Ehebrecherin frei, dann hat man endlich den Belang, dass er nur ein ganz normaler Mensch ist, dass er nicht vom Himmel kommen kann. Er fiel ja Gott in den Arm. Denn Gottes Gebot ist klar, auf Ehebruch folgt Steinigung. Verurteilte er diese Frau, dann werden auch die Zöllner und die Sünder nicht mehr auf Jesus zählen. Hier hat es sich herumgesprochen, geht zu Jesus, er gibt euch eine neue Chance. Er verachtet und verurteilt nicht, sondern er hebt aus dem Staub heraus und du kannst neu beginnen. Und wenn Jesus jetzt diese Ehebrecherin verurteilt, dann werden sie alle sagen, wieder eine Chance dahin. Und wir sind festgelegt, in unseren alten Lebensmustern zu bleiben. Jesus, du steckst in der Falle. Egal, was du jetzt machst, verlieren wirst du allemal aufs Kreuz gelegt. Und das Kreuz kann schon aufgerichtet werden. Und so schleppen sie diese Frau zu Jesus, eine gebrochene Frau, eine gebrochene Existenz, gesellschaftlich, moralisch, religiös und seelisch. Alles liegt in Scherben bei dieser Frau. Sie war ja nicht als Hure geboren. Irgendwelche Umstände hatten sie zu dem gemacht, was jetzt geschehen war. Darüber könnte man jetzt spekulieren. Die Spielfilme in den Fernsehprogrammen sind ja voll von solchen Lebensläufen, wo Frauen und Männer ihre gewohnten Beziehungen verlassen und sich anderen Partnern hingeben. Warum auch immer. Was es auch immer war, der Ehebruch ist geschehen und jetzt steht sie vor Jesus. Niemand kann mit Schuld dauerhaft leben, wenn das Gewissen noch halbwegs funktioniert. Schuld blockiert. Schuld saugt die Lebenskraft aus unserem Körper, schwächt das Rückgrat, schwächt den Charakter. Für die Religiösen war die Ehebrecherin schon lange kein Mensch mehr. Sie war ein Fall. Sie war ein Ausstellungsstück. Sie war ein Objekt für den Schauprozess um Gottes Ordnung. Das ist Religion. Religion ist gefühllos. Religion kann wie ein Spürhund negative Dinge ans Licht ziehen, kann verurteilen. Kalt und stumm. Religion verfügt immer über die Mittel, dass man mit dem Finger auf andere zeigen kann. Religion kann verdammen. Religion kann aber nie das Zerbrochene wieder zusammensetzen. Religion richtet Scherben an, aber kann die Scherben nicht zusammensetzen. Religion kann anklagen, aber nie heilen. Und genau deshalb geht Jesus ans Kreuz, damit endlich die menschenverachtende Religion abgeschafft wird. Karfreitag ist der Tod der Religion im Namen von Jesus Christus. Gott will nicht, dass wir so an der Schuld leiden und zugrunde gehen, dass die Beziehungen unser Leben vergiften, dass Alt und Jung nicht miteinander können, dass Unfriede unsere Herzen durchzieht. Gott will es nicht. Und nun warten die Ankläger auf die Antwort von Jesus. Und Jesus scheint sich um die Antwort herumzudrücken. Und er bückt sich und schreibt mit dem Finger in den Sand. Warum? Das Naheliegendste ist, dass Jesus sich auf die Erde bückt, um der Frau weitere Peinlichkeit zu ersparen. Es könnte zu peinlich sein, dem anderen dabei in die Augen zu schauen, wenn er sein Innerstes nach außen kehrt. Ihr Herz war schon zerbrochen und Jesus wollte ihr jede weitere Demütigung ersparen. Welch ein Gott! Welch ein Vater, der seinen verlorenen Sohn, als er nach Hause kommt und seinen Spruch der Buße macht, unterbricht, nicht fertig sprechen lässt, um ihm weitere Peinlichkeit zu ersparen. Welch ein wunderbarer Befreier. Er stößt den schuldig gewordenen nicht noch tiefer in die Grube. Die Schuldgefühle werden durch ihn nicht noch verstärkt. Das wäre keine Hilfe. Er will der Frau helfen. Er will sie retten und nicht ihr Leben zerstören. Und für ihn ist die Ehebrecherin trotz aller Schuld immer noch Person. Immer noch Ebenbild Gottes. Er sieht das in ihr, was andere nicht mehr sehen. Wenn auch beschmutzt, aber immer noch Ebenbild Gottes. Und deshalb geht er würdevoll und respektvoll mit ihr um. Und außerdem gibt er den Anklägern eine Zeit der Überlegung. Schaut mal, was ihr da macht. Religion und Moral ist sehr schnell dabei zu urteilen und zu verurteilen und sich dabei immer die Hände in Unschuld zu waschen, wie Pilatus. Für die Religiösen und Moralischen braucht Jesus nicht ans Kreuz zu gehen. Das ist völlig unnötig, das ist überflüssig. Die meinen ja, mit ihrem Gutsein und mit ihrer Frömmigkeit vor Gott bestehen zu können. Nach einigen Augenblicken, als sie wieder fragen, erhebt sich Jesus mit einer Sanftmut, die ihn immer ausgezeichnet hat. Und zugleich mit einer Festigkeit des von Gott gesandten Retters. Und er schaut in die Runde der ihn Belauernden und sagt: Wenn jemand unter euch ist, der in dieser Sache noch nie schuldig geworden ist und auch noch nie den Wunsch hatte, dasselbe zu tun, der werfe den ersten Stein. Dem gebe ich das Recht, das zu tun. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Er darf es tun. Sie alle hatten nur die äußere Tat im Blick. Aber Jesus sieht tiefer. Er sieht die Gedanken und sie gelten bei ihm genauso wie die vollzogene Tat. Er sieht das Herz und das Herz ist die Werkstatt, wo jede Tat sorgsam vorbereitet wird. Und Jesus sieht das. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und nachdem er das gesagt hat, bückt er sich wieder und schreibt in den Sand. Vielleicht hat Jesus an dieser Stelle seine Augen abgewandt, um den Fragestellern die Demütigung zu ersparen. Die Schadenfreude vielleicht. Nein, das ist nicht Jesu Amt. Ich glaube, dass er mit dieser Geste etwas anderes machen wollte. Und er hatte ja bibelkundige Leute vor sich, die das Alte Testament kannten. Und wo Jesus in den Sand schreibt, da hebt er ab auf Jeremia Kapitel 17, Vers 13, wo steht: Alle haben dich, o Gott, verlassen. Sie müssen alle vor Gott in den Staub geschrieben werden. Sie sind alle schuldig. Niemand kann sich selbst retten. Sie brauchen alle die Gnade oder sie gehen verloren. Das schreibt Jesus bildlich in den Sand. Vor Jesus sind Kläger und Ankläger gleich. Alle befinden sich ihm gegenüber im Unrecht. Alle sitzen vor ihm auf der Anklagebank. Der Unterschied besteht nur darin, dass die Ehebrecherin am Anfang ihrer Befreiung und Erneuerung angekommen ist, während die Ankläger noch tiefer in die Selbstgerechtigkeit verstrickt werden. Und sie haben die Steine bereits aufgehoben. Und nun beginnt ihre Hand langsam zu sinken. Die Steine fallen nacheinander zu Boden. Und sie begreifen auf einmal, da steht einer vor mir, der um alles weiß. Der die dummen Sachen kennt, die gelaufen sind. Der die dunklen Seiten meines Lebens kennt, die selbst der Ehepartner noch nicht weiß. Und der nicht nur meine Taten sieht, sondern auch in mein Herz sieht. Der die Motive durchleuchtet und auch die geheimen Wünsche, die noch nicht zur Tat geworden sind, weil mir der Mut fehlte. Hier ist der, von dem es heißt, dass vor ihm nichts geheim ist und dass bei ihm alles offenbar ist. Und schlagartig wird ihm das bewusst. Eigentlich gibt es keinen entscheidenden Unterschied zwischen der Frau und uns. Vor Jesus hört das Klassendenken auf und es gibt nur noch eine Kategorie Mensch. Schuldig gewordene und der Gnade Bedürftige. In der Begegnung mit Jesus wird auch verdrängte Schuld wieder bewusst, so wie hier bei den Anklägern. Der eine wurde an dieses erinnert und der andere an jenes. Es kam wieder hoch, was man abgespalten, was man verdrängt hatte, weil man dem einen gegenüberstand, Jesus von Nazareth. Und dann hört man den schlimmsten Satz, einen ganz furchtbaren Satz. Und sie gingen alle nacheinander weg von Jesus. Alle gehen weg von Jesus. Und sie gehen alle weg von dem, der später gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Und wer mir nachfolgt, der wird nicht mehr bleiben in der Finsternis. Von dem gehen sie weg. Und sie gehen und sie bleiben in der Dunkelheit ihres Lebens mit den dunklen Geheimnissen, mit der dunklen Schuld, die sie festhält. Sie gehen von Jesus weg, vom eigenen Gewissen berührt und nehmen den Rucksack der Schuld mit nach Hause und verpassen die Chance ihres Lebens, der Vergebung, der Entlastung und der Befreiung durch Jesus. Sie brauchen den Erlöser nicht und damit verpassen sie die Chance ihres Lebens und gehen an dem vorbei, der für sie ans Kreuz gehen möchte, damit ihre Herzen entgiftet, die Gedanken gesäubert und die unheiligen Motive gereinigt werden. Sie bleiben in der Dunkelheit ihrer Selbstgerechtigkeit und sie übernehmen eine ganz große Last in ihrem Leben. Sie müssen jetzt Gutmenschen werden. Alles muss gut werden, fehlerlos werden, saubere Weste behalten. Es darf nichts passieren. Sie müssen Gutmenschen werden. So wollen sie leben und vor Gott bestehen. Und das ist anstrengend. Sie gehen alle weg von Jesus. Das ist ja die unheimliche Möglichkeit, die dieser Herr jedem von uns einräumt. Dass wir nach Hause gehen können und sagen, ja, ich bin schuldig geworden. In der Gegenwart Jesu hält es kein Selbstgerechter lange aus. Und in seiner Gegenwart, das muss man aushalten. Da erfährt man ganz existenziell, was man ist, ein Sünder, der unbedingt die Gnade nötig hat. Sie sind weg. Die Bühne ist frei im Tempel. Der Platz ist leer. Und jetzt stehen nur noch zwei auf der Bühne. Jesus und die Frau. Eine unheimliche Szene. Gibt es einen größeren Gegensatz? Auf der einen Seite Jesus, der reine Gottessohn, der Liebe und Vertrauen zum Vater durchgehalten hat bis ans Kreuz, um gut zu machen, was durch unsere Schuld zerbrochen ist. Und auf der anderen Seite dieses arme Geschöpf, die Frau mit Schmutz, der Schuld bedeckt, den Kopf gesenkt und mit hängenden Schultern. Jesus und wir. Auf welcher Seite stehen wir? Wenn wir nicht selbstgerecht sind, dann stehen wir alle auf der Seite der Frau. Alle schuldig. Und dann hört sie auf einmal diese Worte. Frau, wo sind Sie geblieben? Und sie traut ihren Ohren nicht. Frau, hat er gesagt. Das Wort hat sie schon lange nicht mehr gehört. Bis dahin hatte mit ihr überhaupt noch niemand gesprochen. Sie war Gegenstand. Sie wurde gar nicht einbezogen in das, was da auf der Bühne ablief. Sie war nur Mittel zum Zweck. Und nun wird sie angesprochen und spürt, ich bin ja noch Mensch. Ich lebe ja noch. In der Nähe Jesu erfährt jeder die Würde, die ihm vor Gott zugedacht ist. Frau, wo sind deine Verkläger? Wo sind sie, die eben noch mit Fingern auf dich gezeigt haben? Hat dich niemand verdammt? Könnt ihr euch hineinversetzen in diese Frau? Die Gefühle tauten auf, weil Jesus sie wertschätzte und akzeptierte. Und da bekam sie auch den Mut, sich und ihr Leben anzuschauen. Niemand findet zur Buße, niemand findet zur Umkehr, wenn mit Fingern auf ihn gezeigt wird. Nur die Liebe macht mir Mut, zu dem zu stehen und zu sagen, ja, das bin ich. Und im Anblick meines Gekreuzigten gegenübers kann ich nur das leisten. Nur die Liebe führt nach Hause, nicht die Vorwürfe. Niemand, sagt sie. Und sie spürt, das Entscheidende ist noch nicht gesagt. Jetzt stehe ich vor dem, der das entscheidende Wort zu sagen hat über mein Leben. Atemlose Stille. Was wird Jesus sagen? Und dann hört sie das nie für möglich gehaltene Wort, so verdamme ich dich auch nicht. Freispruch. Gut, jetzt könnte man sagen, wusste ich es doch, der liebe Gott ist nicht so streng, das muss er doch tun, sonst fällt er aus der Rolle. kann denn Liebe Sünde sein, so sagen manche Leute. Nein, so ist das nicht zu verstehen. Was wäre das für ein merkwürdiger Gott, der sich selbst nicht mehr ernst nähme und sich jeglicher Willkür und Anmaßung beugen würde? Was wäre das für ein Gott? Nein, Gott ist heilig und er bleibt heilig. Und deshalb nimmt er es genau, auch mit der Schuld. Das ist ein Grund, warum ich diesem Christus folge. Weil ich auch ernst genommen werde im Evangelium mit meiner Schuld, nicht mit der Gnade. Erst reden wir von Schuld, dann können wir von der Gnade reden. Im Evangelium wird Schuld ernst genommen, da fühle ich mich ernst genommen. Auch mit dem, was ich mir geleistet habe. Und mein Gewissen sagt ja dazu. Und deshalb passiert am Kreuz auch nicht etwas, wo Gott fünfe gerade sein lässt und die Augen zumacht. Er macht sie voll auf und sagt dann den Freispruch, den ich brauche. Und wenn Jesus sagt, so verdamme ich dich auch nicht, dann sagt er das nur im Vorgriff auf Karfreitag, wo er alles mit ans Kreuz nimmt, wo er sich alles anzieht, was sich in unserem Leben ereignet hat. An Gemeinheit, an Schmutz, an Ekel, an Jammer, an Schuld. Alles zieht er an sich und nimmt es mit ans Kreuz. Und weil er das tut, kann er sagen, deshalb verdamme ich dich nicht. Wo Jesus, der Gekreuzigte und Auferstandene, hinkommt, da werden Verzagte aufgerichtet, fassen verzweifelte Mut, Verachtete und Entehrte beginnen neu, schuldige gewordene können neu aufatmen. Er selbst zahlt den Preis für unseren Freispruch und deshalb schreibt Petrus, vergesst es nicht, lasst es euch etwas ganz Kostbares und Edles sein, so viel seid ihr ihm wert. Kein Mensch ist so tief gefallen, dass er nicht durch Jesus wieder aufgerichtet werden könnte. Er will nicht verurteilen, er will vergeben und Gnade schenken. Und was Menschen nicht können, das tut er. Er holt heraus aus den Zwängen, er löst aus den unguten Bindungen und er wird zum Fundament eines neuen Lebens. Die Frau kam in Erwartung zu sterben und hört jetzt ihren Freispruch. Und dann folgt ein Satz, den die meisten falsch verstehen, als würde einem eine ungeheure Last aufs Kreuz gelegt. Gehe hin und sündige nicht mehr. Etwas Neues kann beginnen durch meine Gnade. Du darfst gesunden, du darfst heute heil werden an meiner Gnade. Ahnen wir, was das mit dieser Frau gemacht hat? Das Leben beginnt in ihren Körper zurückzufließen. Sie konnte wieder den Kopf heben. Sie musste nicht verkrümmt in sich selbst leben. Sie kann offen leben und mit allem, was dazugehört. Sie geht nach Hause. Können wir erahnen, wie die Frau nach Hause gegangen ist? Die Frau hat erfahren, dass Jesus sie freigesprochen hat. Selbst wenn sie von Menschen etikettiert ist, unter diesem Freispruch führt sie ihr Leben unter anderen Vorzeichen. Die Geschichte ist zu Ende. Ich erzähle sie weiter. 2 Jahre später ist Karfreitag. Karfreitag in Jerusalem. Und da hängt Jesus am Kreuz zwischen 2 Verbrechern. Und um ihn herum eine gröhlende Menge. Und sie schauen zu. Und sie sind da, als man ihn ans Kreuz nagelt. Und da ist auch der Mann, der beim Ehebruch beteiligt war. Der ist auch da bei den Zuschauern. Und er versteht das alles nicht, was da abläuft. Er versteht den Sinn gar nicht, schon gar nicht, was das mit seinem Leben zu tun haben könnte. Und sie ist auch da, die Frau. Aber sie ist ganz anders da. Sie ist innerlich beteiligt. Sie ist einbezogen. Sie weint. Und sie spürt jeden Schmerz mit, als sich die Nägel durch die Hände und Füße von Jesus bohren. Und sie zuckt zusammen und begreift, das hat mit meinem Leben zu tun. Und sie weiß, eigentlich hätte ich an dieses Kreuz gehört und er trägt alles aus meinem Leben an seiner Stelle. Und sie beginnt zu staunen und hört nicht mehr auf. Zu staunen über das Geheimnis der Weltgeschichte, dass Gott sie durch Jesus Christus freispricht, trotz allem. Sie kann das nicht verstehen, aber sie glaubt das. Und sie beginnt das zu leben, weil er ihr gesagt hat, ich verdamme dich nicht, der ich das könnte. Geh hin und sündige nicht mehr. Und sie kann nur noch bekennen unter dem Kreuz, mein Herr und mein Gott, ich bin eine Begnadete, dir verdanke ich mein Leben. Darum will ich von nun an dir gehören und dir folgen. Jesus war kein Reformer und kein Revolutionär. Er vertrat keine Richtung und ließ sich und seine Jünger in keine der bestehenden Fronten einordnen. Er richtete aber auch keine Gegenfronten und verkündete kein neues System. Weder ein religiöses, noch ein politisches, noch weniger ein ideologisches. Dadurch machte er sich bei den Vertretern und Verfechtern aller Richtungen in gleicher Weise verdächtig und missliebig. Er ließ sich nicht einordnen, weder bei den Pharisäern, noch bei den Sadduzäern oder irgendeiner anderen Bewegung. Er vertrat auch keine kultische Neuerung, aber er hatte auch kein gesellschaftliches oder wirtschaftliches Programm, obwohl zu den Ordnungen seiner Zeit viel zu sagen war. Nicht einmal gegen die Römer im Lande trat er auf. Jesus lebte inmitten aller Richtungen und Fronten in einer königlichen Freiheit und dadurch stellte er sie alle in Frage. An seiner Person, an seiner Gelassenheit und Freiheit entdeckten die anderen die Brüchigkeit und Begrenztheit ihrer Programme. Dabei sprach er kaum prinzipielle Urteile aus, aber er war gelegentlich so unmissverständlich, dass die geheime Lebenslüge seiner Umwelt plötzlich im hellen Licht stand. In alledem verhielt er sich wie Gott selbst, der sich auch nicht einordnen lässt und sich mit keiner menschlichen Ordnung verbündet. Er war uns allen wohlgetan, aber er war allen unheimlich und schließlich verhasst. Er störte sie in ihrer Sicherheit, die sie durch erhebliche religiöse Leistungen mühsam erworben hatten. Sie hatten Gott und sein Wort in dem kunstvollen System der Religion eingeordnet und damit unschädlich gemacht. Nun trat ihnen Gott als Person entgegen und das konnte nicht gut gehen. Wir wollen nicht, dass dieser Herr über uns sei, schrien sie empört. Darum brachten sie ihn um. Im Laufe der Zeit, in der ich bewusst als Christ lebe, sind mir zwei Wahrheiten wichtig geworden. Die eine ist die Wahrheit über uns. Das ist die ausgefranste, ungewisse Wahrheit über unser Leben, das zwischen Glauben und Zweifel hin und her schwingt, zwischen Überschwang und Verzweiflung, zwischen Gehorsam und bewusster Sünde. Die zweite Wahrheit ist die über Gott. Gott ist der Vater, den wir niemals hatten, oder auch wie der Vater, den wir hatten, nur viel besser. Er ist die Quelle und der Sinn aller Liebe. Er liebt uns und will das Allerbeste für uns. Deshalb sandte er seinen Sohn, damit wir schließlich nach Hause kommen können. Amen.